Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Manchmal ist das Leben auch gar kein Liebeslied. Ja, manchmal gibt es diesen Song, so einen uralten Song aus den 80er Jahren. This is another love song. Da sind wir ziemlich beim Thema heute. Ganz großes Kino, Bill Murray über Prioritäten. Wir machen es ja ein bisschen spannend. Eine Predigtreihe über Filme haben wir uns ausgedacht. Und das ist irgendwie nicht fernliegend, wenn man bedenkt, dass wir hier seit rund 5 Jahren, so lange ist das schon her, Gottesdienst im Kino feiern. Und Filme sind zuweilen etwas, was sich in unser Langzeitgedächtnis einbrennt, fast wie eine persönliche Erinnerung. Und manche Filme öffnen uns sogar mal die Augen für Dinge, die wir zuvor selber noch nicht erlebt haben oder die wir vielleicht auch noch nicht so bedacht haben. Und es gibt gar nicht so wenige Menschen, die entscheidend durch ihren Film und natürlich auch durch ihren Buchkonsum geprägt wurden. Und da zähle ich mich auch dazu. Und neben dem ganzen Schund, den ich mir im Laufe meines Lebens schon hineingeschaufelt habe, meine Frau kann ein Lied davon singen, gibt es ein paar Streifen, und das darf man dann ruhig so drastisch ausdrücken, die mein Leben irgendwo ein bisschen verändert haben. Und ich muss gestehen, dass auch der Film, um den es heute geht, dazugehört. Und naja, also ihr wisst jetzt noch gar nicht so viel, wir haben das ja mal ein bisschen spannend gemacht, Bill Murray über Prioritäten. Wisst ihr überhaupt, wer Bill Murray ist? Das ist der junge Mann hier, und nicht mehr ganz so jung, mittlerweile hat er graue Haare. Das geht euch gleich ein bisschen Licht auf. Murray, Komiker und Schauspieler, ist mal durch Saturday Night Live in den USA groß geworden. Und den kennt man aus Filmen 80er Jahre wie Ghostbusters, aus der letzten Zeit Lost in Translation, Broken Flowers und auch aus dem Film, um den es heute geht. Vielleicht haben jetzt schon so ein paar so eine dezente Ahnung, wo es darum gehen könnte. Und in diesem Film, um den es heute gehen soll, spielt nur ein einziger Tag eine wichtige Rolle. Und es geht in dem Film um Zeit, wie man die Zeit erlebt, verbringt und gestaltet. Und bevor wir uns dann mal so ein bisschen in diesen Film stürzen, ich lasse es immer noch mal ein bisschen in der Luft hängen, erstmal so ein paar einleitende Gedanken zu euren Tagen. Wie erlebt denn eigentlich ihr so eure Tage, euren Alltag? Sind eure Tage, oder ist dein Tag, wenn du das so werten würdest, abwechslungsreich? Würdest du ihm vielleicht auch das Attribut erfüllt zusprechen? Entspannt? Spannend, es passiert öfter mal was Neues, man weiß nicht so richtig, was an dem Tag passiert, und es ist so positiv spannend. Und würdest du deine Tage als sinnvoll bezeichnen, dann machst du was Anständiges so tagsüber. Und zusammengefasst so ganz kurz, fühlst du dich eigentlich glücklich? Bist du glücklich mit deinem Alltag? Oder sind die Tage, die du so erlebst, vielleicht auch in letzter Zeit eher so ein bisschen eintönig? Es passiert immer das Gleiche, keine großen Überraschungen, eher so ein bisschen frustrierend, man wühlt sich so durch den Tag und kämpft sich rauf und man steht ungern auf und hat einen blöden Tag und abends geht man frustriert zu Bett. Vielleicht sind deine Tage auch stressig. Meine Tage sind oft stressig, das wissen die Leute, die mich gut kennen halt. Ich habe mal als Symbol mal die Stoppuhr genommen dafür, für das stressige Leben. Leben auf Terminsdruck und auf Zeit. Trotzdem ist es vielleicht, empfindest du dein Leben vielleicht auch ein bisschen als langweilig. Könnte noch mehr kommen. Ich könnte mal irgendwann noch mal was anderes machen. Oder vielleicht sogar als nutzlos. Und kurz, und wenn man das wieder zusammenfasst, diesen zweiten Block, fühlst du dich eigentlich mehr so gelebt als lebendig? Dass andere dein Leben bestimmen oder dass äußere Umstände dein Leben bestimmen? Dazu nochmal 2 schöne Bilder. Einmal diese Dame da in diesem Zeitrad, durch das sie geknechtet wird. Und nochmal ein berühmtes Bild aus einem Stummfilm, das ist Harold Lloyd, der an dieser Uhr da dranhängt und an der Zeit dranhängt. So ein kleines Bild dafür. Okay, jetzt wird aufgelöst. Es geht um den Film. Wir sehen am Anfang einen kleinen Clip da draus. Und täglich grüßt das Murmeltier. Heißt das auf Deutsch oder auf Englisch Groundhog Day? Wer kennt den Film? Kurze Umfrage. Oh ja, fast alle. Nicht schlecht. Also dann treffe ich hier auch Kenner dieses Films. Trotzdem habe ich mal mich ein bisschen durch den Film durchgehandelt, weil es ist nämlich gar nicht so einfach, diesen Film der Reihenfolge nach zu erzählen und auch ein bisschen zu verstehen. Deswegen gehe ich mit euch durch den Film nochmal ein bisschen durch und dann schauen wir uns mal gemeinsam an, was in dem Film alles so drinsteckt. Also Phil Connors, das ist dieser junge Mann, der von Bill Murray verkörpert wird, ist ein TV-Wetterfrosch, jemand, der dann so vor der Karte steht und das Wetter erklärt. Und der muss einmal im Jahr immer als Berichterstatter nach Punxsutawney, das ist so ein Provinzkaff in Pennsylvania, um dann alljährlich an diesem Murmeltiertag wo ein eben solches eben da das Wetter voraussagt, zu moderieren. Das ist immer am 2. Februar, diesen Tag gibt es übrigens wirklich, das ist wirklich so in Amerika so eine kleine Feier, die von Deutschen mal initiiert worden ist. Die Deutschen machen sowas in der ganzen Welt, wahrscheinlich kommt auch die Polka, die da im Hintergrund läuft, auch so, wir haben auch deutsche Urgründe haben. Und auf jeden Fall immer an diesem 2. Februar, wo dieser Groundhog Day begangen wird, da muss ein Waldmurmeltier, das ist nämlich das kleine Eichhörnchen da in Anführungszeichen, was da rausgezogen wird, den Fortgang des Winters prophezeien. Und der Legende nach bleibt es in der Region dort noch mindestens 6 Wochen harter Winter, wenn das Murmeltier namens Phil bei seinem ersten Ausblick aus seinem Bau einen Schatten wirft. Und ist kein Schatten zu sehen, beginnt der Frühling. Also die Geschichte. Und Phil, das, also der übrigens Phil Connors, der übrigens zufälligerweise genauso heißt wie dieses prophetische Murmeltier, ist, wie wir gerade schon in diesem Ausschnitt so ein bisschen gesehen haben, ein Zyniker, ein egoistischer Mensch, der verachtet diesen Tag, der findet diesen Tag vollkommen bescheuert und der verachtet alle Leute in seiner Umgebung. Und er war schon zigmal Reporter bei diesem Murmeltiertag und hält sich selber eigentlich ein bisschen für ein verkanntes Genie, für jemanden, der eigentlich für was Besseres geboren ist, und hält seine Mitarbeiter, da diese Frau, die da mit dabei ist, seine Regisseurin und diesen Kameramann für zweitklassig, diese ganzen Kleinstadtbewohner hält er für Hinterwelt, hat er gerade gesagt, und das Murmeltier nennt er später mal eine rheumatische Ratte. Und ja, das ist also diese Szenerie, und was wir da gerade gesehen haben, das ist sein Tag in Punxsutawney, wo er sein Programm abspult. Also er kommt da an, am 1. Februar, zickt schon auf der Fahrt ein bisschen rum, steigt in eine schönere Pension ab als der Rest der Crew und macht sich dann über seine Mitarbeiter der Reihe nach lustig, geht dann genervt früh alleine ins Bett in dieser Pension und steht dann um 6 Uhr auf. Und dann kommt immer diese Szene, das werde ich alle kennen, die den Film kennen, dann geht immer dieses Klick auf die 6 Uhr und dann spielt der Radiowecker Sonny and Cher, I Got You Babe. Ich weiß gar nicht, ob das in Amerika so verhasst ist, das Lied, dass man das dafür genommen hat. Und dann legen so ein paar Radiodampfplauderer los. Okay, ihr Faulpelze, raus aus den Federn und nicht die warmen Schüchen vergessen. Also dieses übliche Dummgelaber, was morgens so in Radios kommt und was man sich anhören kann, aber nicht muss. Und ich werde immer ganz aggressiv, wenn ich morgens irgendwann sowas mal höre. Und auf jeden Fall, ihm geht's ähnlich, ich bin vielleicht auch schon zynisch, auf jeden Fall hört er sich das Zeug an und man merkt schon irgendwie, oh Gott, und er macht das Fenster auf und draußen ist ein Dreckstag. So einer dieser undefinierbaren Tage, wo es nicht richtig regnet, nicht richtig schneit und wo es einfach nur blöd ist. Und quält er sich da so durch dieses feiernde Volk durch, die alle in Völkerlaune angesoffen da auf dieses Murmeltier warten, macht eine lieblose Moderation mit leichten zynischen Hackern und dann heißt es zack, zack, weg hier von hier und wie er schon sagte, die Abreisewahrscheinlichkeit liegt heute bei 100%. Er möchte aus diesem Kaff so schnell wie möglich wieder raus. Und dann, was wir jetzt nicht mehr sehen, danach geht es dann also weiter und die Crew packt und auf der Schnellstraße geht es raus. Aber, ein unerwarteter Schneesturm liegt den Verkehr lahm und die ganze Crew muss wieder zurück nach Punxsutawney. Und widerwillig quartiert Phil sich dann in die gleiche Pension ein und legt sich schlafen, geht vorher noch duschen und wacht dann am nächsten Morgen wieder in seinem Pensionszimmer auf und der Wecker klickt wieder auf 6 Uhr und es kommen Sonny und Cher und komisch und so, ne? Und dann passiert Folgendes, dieser ganze Tag, den er vorher erlebt hat, der geht genauso wieder los und es ist wieder Murmeltiertag. Aber komischerweise erkennt nur Phil selber diese komische Wiederholung. Alle anderen tun so, als wenn nichts gewesen wäre. Er geht da wieder auf diesen Platz, wieder ist Murmeltiertag, wieder wird das Murmeltier rausgeholt, wieder muss er moderieren, will er wieder abhauen. Und er zweifelt also natürlich an sich und an der Welt. Und dann passiert das, was eigentlich wahrscheinlich jedem von uns passieren würde, wenn man in so einer Situation direkt stecken würde. Ungläubigkeit, zynisches Entsetzen tritt bei ihm ein. Und nicht nur das, sondern das Problem ist, dass ab diesem Tage für Phil Connors immer wieder auf neue der Murmeltiertag beginnt. Immer wieder das Gleiche, egal was vorher passiert. Ja, und die erste richtige natürliche Reaktion, nachdem man also erstmal nur denkt, was für ein Film bin ich denn jetzt hier, erlebe ich denn da? Ist natürlich so, bei einer solchen Déjà-vu-Erfahrung bin ich vielleicht krank, habe ich einen Hirntumor und deswegen geht er auf Empfehlung hin zum Arzt, lässt sich untersuchen. Übrigens, apropos Déjà-vu-Erlebnis, das ist eines der lustigsten Witze in dem Film, die wir jetzt nicht sehen werden. Da ist ja mal diese Zimmerwirtin, die nicht Espresso und Cappuccino wahrscheinlich auch nicht buchstabieren kann oder sowas und die ja auch entsprechend da immer so ein bisschen herablassend behandelt und die fragt dann nach ein paar Tagen, wissen Sie, also haben Sie eigentlich mal Déjà-vus? Und dann sagt die Frau, ich glaube nicht, aber ich frage in der Küche mal nach. Ein ganz kleiner versteckter Witz, den man so noch gar nicht mitbekommt. Ne? Also er kriegt Panik, geht zu einer ärztlichen Untersuchung und der Arzt sagt, nö, also sie sind klinisch vollkommen gesund, guckt sich so Röntgenbilder an und so. Ne? Und dann sagt er, ja, aber ich erlebe immer wieder diesen Murmeltier. Und sagt er, ach ja, ach so, okay, dann würde ich Ihnen vielleicht mal empfehlen, dass Sie mal zu einem Psychiater gehen und dann dort mal sich mal vorstellig machen. Er geht zum Psychiater, der Psychiater ist ein unbeholfener junger Mann, der so einen Fall noch nie hatte. Er hatte bisher nur Eheprobleme, sowas in der Richtung. Er versteht ihn nicht, er kann ihm auch nicht helfen. Und jetzt, ab diesem Zeitpunkt beschäftigt sich der Film eigentlich mit einer sehr interessanten Frage. Und jetzt kommen wir in den Mittelpunkt unserer Predigt halt, die wir uns heute genauso stellen können. Wenn dir das passieren würde, wenn du einen Tag immer wieder neu durchleben müsstest, was würdest denn du dann tun? Und ich nehme an, dieser Film ist ein ziemlich gut durchdachter Film, ich nehme an, dass du wahrscheinlich ungefähr das gleiche wie Phil Colmers auch in der richtigen Reihenfolge tun würdest oder in der gleichen Reihenfolge, wie ihm das so passiert. Natürlich, die erste Reaktion ist erstmal entsetzt sein, ausflippen. Er will ja nicht in diesem Tag sein. Das ist einer der schlimmsten Tage, die er überhaupt sich vorstellen kann. Und er möchte aus dieser irren Nummer eigentlich raus. Und er flippt dann erstmal aus. Und dann aber die nächste Reaktion, man haben kann, ist, er wacht ja jeden Morgen wieder auf. Immer wieder, egal was vorher passiert. Und dabei entdeckt er plötzlich, ich kann ja tun und lassen, was ich will. Es ist ja egal. Ich wach jeden Morgen wieder auf. Hab einen schönen kleinen Ausschnitt daraus genommen. Da fährt er gerade mit zwei Leuten, mit denen er sich gerade richtig schön besoffen hat, auf einer Eisenbahntrasse einem Zug entgegen. Und er hat große Freude, die anderen nicht so sehr. In letzter Sekunde dreht er dann mit seinem Auto da wieder runter und dann wird er von Polizeibeamten verfolgt und die halten ihn an und dann lässt das Fenster runter und sagt, ja, eine Pommes und eine Cola und sowas halt. Ne? Und er kommt in den Knast und so, aber am nächsten Morgen 6 Uhr, klick, er sieht wieder in der Pension und Sunny und Cher singen wieder und so. Und das ist das erste Mal, wo er sich richtig freut darüber und sagt, super, Mann, das ist ja eine tolle Geschichte, ich kann machen, was ich will. Egal, was ich tue, immer um 6 Uhr morgens mache ich auf ein Leben ohne Konsequenzen. Und die erste logische Konsequenz ist dementsprechend halt, alles ist wurscht. Paulus sagt das mal, also der Apostel Paulus sagt das in der Bibel mal, im 1. Korintherbrief, im Kapitel 15, 32, ein bisschen unter veränderten Vorzeichen, er sagt, wenn die Toten nicht auferstehen, sagt er dann, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. So ein bisschen so ähnlich ist das hier auch, was der Phil Connors macht, wenn eh alles wurscht ist, dann lass uns das Leben mal genießen. Und das macht ihm auch eine Zeit lang zunehmend Spaß. Der Film beschäftigt sich dann eine Zeit lang damit, dass er so Gesetzesverstöße diverser Art begeht, eben besoffen Auto zu fahren und alles vollkommen egal. Dann gibt es ja diesen nervigen Vertreter hier, hey Phil und so, wie heißt der nochmal, nett oder so, ne? Und dieser nette Versicherungsvertreter und einen Tag geht er mal hin und schlägt ihm einfach so ins Gesicht und... Also, und der wird dann immer weiter malträtiert halt, es wird immer alles wurscht und so. Und dann in einem weiteren Verlauf, gucken wir uns das nächste Bild nochmal an, bricht der blanke Hedonismus aus, er säuft also gerade aus einer Thermoskanne Kaffee und davor ist ein riesiger Tisch mit allen möglichen Leckereien und dann steckt er sich eine Zigarette an und so und dann fragt die Frau, ja, haben Sie gar keine Angst vor Cholesterin, Lungenkrebs? Und sagt er, nein, wieso und so, ist doch, jeder Tag ist wieder gleicher und so und ich muss mich vor nichts fürchten. Natürliche Reaktion, wenn jeder Tag wieder so beginnt wie der andere und wenn mir nichts passiert halt, wenn ich merke, ich falle immer in ein sicheres Netz, dann versuche ich erstmal vollkommen mein Leben zu genießen. Und dann geht es natürlich nochmal eine Nummer weiter. An dem Nebentisch dort in diesem Café sitzt eine junge Frau, die ihm so irgendwie positiv ausfällt und naja, und so, ne, und versucht sich ein bisschen an die ranzuschleimen und er erfährt ein paar Details und am nächsten Tag prallt er dann mit dieser Frau mit diesen Details und kriegt sie dann auch gleich rum. Also die nächste Stufe ist halt Frauen abschleppen. Der nächste kriminelle Akt ist dann, dass er sogar, weil er weiß, er ist jeden Tag da in Falsettoni und hat nichts zu tun und guckt dann so ein bisschen in der Gegend rum und kann sich genau die Tagesabläufe anschauen. Und dann sieht er, wie so ein Geldtransport vor einer Bank steht und da ist eine einzige Sekunde, gucken gerade mal diese Transportleute nicht hin und dann geht er hin, nimmt die Tasche raus und verschwindet. Er weiß ja, wie es ist und trifft ihn da sowieso nichts und so. Und er lässt dann richtig die Sau raus, er gönnt sich alles, was er haben will, kauft sich ein dickes Auto, zieht sich abends wie Zorro an und geht ins Kino mit irgendeiner Braut und so und macht Highlife. Dann aber merkt er irgendwie in dem Film, dass das alles irgendwie letztendlich nicht bringt. Das macht die Tage nicht schöner, die Tage sind eigentlich genauso langweilig wie ihr dem, auch wenn er all dieses Zeug anstellt. Und dann kommt er auf den Trichter, diese nette Frau, von Andy McDowell in dem Film verkörpert, seine Produzentin Rita doch rumkriegen zu wollen. Denn das ist eigentlich so weit und breit die einzige richtig interessante Frau, die er irgendwie klasse findet und wo er dann auch ein ernsthaftes Interesse so ein bisschen haben könnte. Und die würde er jetzt gerne natürlich von seinem Maßstab aus rumkriegen. Und er hat ja immer nur einen Tag Zeit und dann heißt es natürlich halt, er würde natürlich gerne diese Frauen erobern. Erobern heißt halt, er möchte sie abends ins Bett kriegen. Und tatsächlich, er legt ja auch viel Wert jetzt da drauf, das sehr professionell zu machen. Er lernt sie Tag zu Tag besser kennen. Sie reagiert dann mal ein bisschen blöd und sagt, ach, das eine finde ich jetzt nicht so gut. Das merkt er sich am nächsten Tage. Liest er französische Gedichte vor, ihr Steckenpferd. Und nach wird er genau der Mann, den sie sich in ihren Träumen so vorgestellt hat. Aber so ganz klappt es dann doch nicht. Jetzt gucken wir uns nochmal eine kleine Filmszene nochmal zwischendrin an. Problem für einen wie Phil Connors, die Ewigkeit immer mit dem gleichen Tag verbringen, dann gräbt man an so eine anständige Frau. Und jeden Tag hat man zwar die Chance, aber der Tag ist verdammt kurz und ihr fällt auf, dass das, was er eigentlich da im Sinn hat, keine richtige Liebe ist. Das ist eigentlich toll. Ich habe eine große Hochachtung vor dieser Frau, die das wirklich merkt. Sie merkt es ja auch an diesem Ausdruck, ich liebe dich nach einem Tag. Da sieht schon jemand nach einem Tag und dann so. Ne? Und das ist ja doch eher ein bisschen ungewöhnlich. Und diese Frau reagiert richtig und sagt ihm auch noch ehrlich, was sie eigentlich von der Geschichte hält, dass es nicht sein kann, dass er sie liebt. Und trotzdem schwingt immer so, sie mag ihn da durchaus oder so, aber sie kriegt mit, er meint es eigentlich nicht ehrlich. Er liebt ja nicht mal sich selbst. Ne? Also insofern ist er schon ehrlich, aber... und dann... Ab dieser Szene eigentlich wird es in diesem Film spirituell. Und das haben jetzt nicht nur so die Christen gemerkt, das ist ein Film, der ganz häufig aus ganz vielen Ecken, auch vom Buddhisten zum Beispiel, habe ich so gelesen und gesehen, als ein toller, vorbildlicher Film gesehen wird, weil nämlich danach versteht eigentlich Phil erstmal, was ihm fehlt, wo das Problem liegt, das er auch nicht gleich beseitigen kann. Und das macht ihn derart fertig, dass er in das verfällt, was dann die nächste Stufe der natürlichen Reaktion auf das immer wieder Erleben eines blöden, frustrierenden Tages ist. Er fällt nämlich in tiefe Frustration und in Depression. Und wir sind, glaube ich, dahinter. Genau. Frustration und Depression. Und man beginnt sich unweigerlich ab der Stelle im Film zu fragen, was ist denn das eigentlich für eine Geschichte? Wer steckt eigentlich dahinter, hinter dieser Sache? Diesem Berufszyniker Phil, die Sinnlosigkeit seines Tuns durch fortlaufendes Nachsitzen und Learning by Doing vor Augen zu halten. Ist das vielleicht Gott? Und wenn ja, was hat Gott für ein Motiv, diese Sache hier zu veranstalten? Und uns klären wir also ein ganz klein bisschen, was Phil da erleidet in diesem Film, ist eigentlich ein gutes Bild für die Hölle. Man ist gefangen in einem einzigen Tag, der einem stinkt, mit Menschen, die man nicht schätzt und nicht einmal Vergnügungen können irgendwie verdecken, dass das Problem eigentlich ich selbst in den Tag bin. Ich bin gefangen in meinen eigenen Frust und komme aus diesem eigenen Frust nicht raus. Und ebenso wie Phil das dann in diesem Film erkennt, erkennen wir spätestens auch an dieser Filmstelle, dass dieses zügellose Ausleben von eigenen Wünschen nicht das Paradies auf Erden ist, sondern eigentlich die Hölle auf Erden. Und letztlich lässt mich all diese reine Triebbefriedigung unerfüllt und hat keine bleibende Bedeutung. Nicht das, was ihm am Ende dieses Tages, wo sein Tag da abends immer zu Ende ist, eigentlich wirklich Befriedigung verschafft. Und ich werde immer nur wieder auf mich selbst zurückgeworfen. Und hier im Film wird das ganz extrem durchexerziert. Dadurch, dass es eben wirklich jeden Morgen wieder so beginnt, wieder von Null beginnt. Und in unserer kleinen Wirklichkeit, wie wir jeden Tag den Alltag erleben, erleben wir das in abgemilderter Form allerdings ein bisschen genauso. Und so ein Bild für dieses fast gerichtsartige Schicksal, was dem Film da wieder fällt, ist dieser riesige Radiowecker, den man an einer Stelle da sieht. Da wird ja immer von 5.59 Uhr auf 6 Uhr umgeschaltet und das ist so wie ein Urteil, dass dieses schaltet sich um 6 Uhr und die Misere beginnt wieder von vorne. Und als Phil dann in diesem Nutzlosigkeiten, das Unerfülltsein nach zahllosen, hohlen Tagen und der Unmöglichkeit, Rita mit seinen Tricks zu gewinnen, erkennen, kommt der Wunsch nach Erlösung in ihm hoch. Und er will so ein bisschen wie Sisyphos. Sisyphos ist vielleicht ein Geistesverwandter von Phil aus der griechischen Mythologie. Das ist dieser Typ, der immer so einen steilen Berg hochrollen muss. Und immer wenn er gerade oben ist, fällt er wieder runter und er muss wieder von vorne anfangen. Das ist also ein bisschen so ein moderner Sisyphos, der Phil in diesem Film. Der will raus aus diesem Hamsterrad. Und dann, was passiert dann als nächste Stufe? Wenn diese Frustration, diese Depression ganz tief in mir drin ist, dann verfalle ich auf den Gedanken, mein Leben am Ende zu bereiten. Und dann kommt eine ganze Batterie von lustigen Selbstmordversuchen. Der lustigste ist dann eine Murmeltierentführung mit Selbstmord. Da sieht man ja so gerade, wie er mit diesem Murmeltier am Steuer durch die Gegend kurft. Und es endet dann damit, dass er mit dem Auto einen Abhang herunterstürzt und dann gucken der Kameramann und die Rita gucken so runter und dann sagt der Kameramann, oh, es muss ihm ja nicht viel passiert sein, dann macht das Auto wusch. Ja, und, ja, vielleicht doch und so, ne? Ich nehme doch an, dass ihm jetzt doch was passiert ist. Aber wir wissen schon, um 6 Uhr geht der Wecker wieder an und das hat nichts geholfen. Und dann kommt ein Toaster, mit dem er sich in der Badewanne umbringen will, ein LKW, vor den er sich stellt, er springt von einem hohen Turm runter, nichts hilft, nichts klappt. Wie drastisch die Selbstmordversuche auch sind, immer wieder erwacht Tim, immer zu I Got You Babe, in seinem Bett unversehrt. Und das ist jetzt plötzlich gar nicht mehr lustig an dem Punkt, denn er erkennt plötzlich, die Selbsterlösung aus diesem Käfig scheidet aus. Alleine, nicht mal mit dem Selbstmord, kommt er aus dieser Kiste nicht raus. Und nachdem er sich damit abgefunden hat, die Frustration, die Depression überwunden hat und wie festgestellt hat, ich kann nicht mal diesem Leben ein Ende setzen, nicht mal selber, nicht mal das schaffe ich halt, ne? Kommt die nächste Stufe. Stellt fest, ich bin ja sowas Ähnliches wie Gott. Egal, was ich tue, ich lebe ewig. Jeden Tag geht es wieder von vorn los. Und ich weiß alles. Ich renne durch Panzertoni, ich kenne alle Leute, ich kann mir unendlich viel Zeit dafür nehmen, jeden Einzelnen kennenzulernen. Ich habe eine unendlich große Möglichkeit. Und genau diese Geschichte erzählt er dann im Film der Rita, die er mittlerweile schon so ein bisschen gerne hat. Er offenbart sich ihr. Das ist eigentlich das erste richtig wahre und ehrlich in diesem Film, dass er das so sagt und dass er sagt, Mann, und so, ich habe festgestellt, es ist so, ich erlebe diesen Dreckstag immer wieder von vorne und ich habe festgestellt, ich bin Gott, ich bin was ganz Außergewöhnliches. Und diese Rita reagiert irgendwie interessiert, sie weiß natürlich nicht so richtig, wie sie das einordnen sollen. Und aber irgendwo ist dieser ehrliche Tag, den er mit ihr verbringt, der erste schöne Tag in diesem Geflecht von Tagen. Jetzt auch wieder mit nichts endet, aber es war ein erster schöner Tag. Und dieser Tag ist für ihn ein bisschen so eine Umkehr, dass er sich irgendwie angesprochen fühlt durch dieses warmherzige Wesen von der Rita, jetzt mal Gutes und Sinnvolles zu tun. Und inspiriert von Rita beginnt jetzt so ein Veränderungsprozess in ihm und er wird, ich nenne das jetzt mal, ein kultivierter Gutmensch. Und zwar erstmal für sich. Er ist jemand, der so die schönen Dinge im Leben entdeckt. Er nimmt Klavierunterricht bei einer Frau. Er lernt Eisskulpturen zu bauen und so weiter und nach und nach macht er sich auch nützlich in der Stadt. Er gibt diesem Bettler, der am Anfang da steht und wo er da so rumkramt und natürlich kein Geld mit dabei hat, halt, dem gibt er alles, was er drin hat und was er in seiner Tasche hat und dann bringt er morgens, als er die Anmoderation fürs Murmeltier wieder zum 80.000. Mal macht, bringt er Kaffee fürs Team mit und man sieht ihn dann in einem Café lesen. Er ist freundlich und dann eines Tages sieht er diesen Bettler abends auf der Straße stehen, wie er friert und stellt irgendwie fest, also das reicht jetzt irgendwie nicht nur, dass ich ihm heute Morgen Geld gegeben habe, ich muss ihm jetzt irgendwie helfen, der Mann sieht echt schlecht aus und bringt ihn ins Krankenhaus. Und das Verrückte an der ganzen Angelegenheit ist, der Mann stirbt dann an dem Abend. Und er ist vollkommen entsetzt und er ist ja der Auffassung, er ist hier derjenige, der alles steuern kann und der alles in der Hand hat und der dieses Leben im Griff hat und der jetzt mit seiner Gutmenscherei das Leben im Griff hat. Und er stellt plötzlich fest, ich bin doch nicht Gott, ich bin doch nicht mal so was Ähnliches wie Gott, sondern dieser Mensch stirbt und ich kann nichts dagegen machen. Und vielleicht hätte ich ja noch irgendwas tun können, vielleicht hätte ich ihm aber trotzdem helfen können. Und dann wandelt sich seine oberflächliche Gutmenschheit, wandelt sich plötzlich um in echte Fürsorge. Er rennt dann diesem Bettler hinterher und lädt ihn zum Essen ein und sitzt dann so neben ihm, da haben wir jetzt so ein Bild, wie er dann im Café sitzt und der Bettler weiß gar nicht, wie ihm geschieht halt. Also er bekommt da so eine Speise nach der anderen und freut sich richtig. Und dieser Ansatz, der hat Phil das erste Mal vor die zentrale Frage gestellt für sein Leben. Nämlich, was in seinem Leben wirklich wichtig ist. Und über diese Geschichte, über diese Leiterfahrung, über diesen Tod, über dieses Verstehen, dass er nichts ausrichten kann, darüber hat er das erste Mal die Tiefe des Lebens erkannt und erkannt, wie wichtig eigentlich Menschen sind, wie wichtig diese Menschen sind, die ihm dort begegnen. Und ab dem Zeitpunkt verändert sich sein Herz wirklich. Das hat übrigens im Film jetzt nicht irgendwie einen spirituellen Hintergrund. Wir sind ja in einem Gottesdienst und holen natürlich gerne alles Mögliche raus. Der Film ist jetzt einfach wirklich erstmal nur so. Er hat eine Herzensveränderung durchgemacht, nicht spirituell begründet, nicht direkt spirituell begründet. Und es führt aber trotzdem dazu, er macht ja jeden Tag diese Murmeltier-Moderation und das ist das erste Mal, dass er dort steht und dass er wirklich eine Moderation macht, die die Leute berührt, die ihnen die Tränen ins Auge treibt. Und dann sagt dann nachher sogar der Kameramann, das war toll, das hat mich gerade bewegt, was du da gesagt hast. Ganz fantastisch. Diese eigenen Erfahrungen haben ihn dahin geführt. Und jetzt aus dem oberflächlichen Film wird plötzlich in dem Film ein uneigennütziger und uneitler Helfer, dem es nicht darauf ankommt, dass es jetzt ihm gut geht und dass es für ihn schön ist, sondern wie selbstverständlich läuft er durch den Tag und hilft einem Jungen, der vom Baum fällt, er weiß ja, der fällt da gleich runter, läuft da hin und fängt ihn da auf, der Junge haut ab, dann hilft er ein paar alten Frauen bei einer Reifenpanne, hilft einem Mann beim Ersticken beim Essen, der hat sich mit irgendeinem Knochen verschluckt und der kommt und schlägt im richtigen Moment auf den Rücken, weil er weiß ja, wann die Katastrophen passieren. Und dann spielt er auf einer großen Party, auf so einer Murmeltierparty, die er vorher verachtet hätte, spielt er dann für die Leute Keyboard und das natürlich jetzt durch seinen, ich weiß gar nicht, wie oft er das dann schon gemacht hat, halt durch seine Klavierunterrichte, Unterrichtsstunden dann ein Profi geworden, der ganz toll Jazzklavier spielt und alle Leute sind begeistert und es kommen zig Leute auf ihn zu, danken ihm. Und an diesem Abend tanzt er mit Rita und sie gehen dann gemeinsam wieder an diese Stelle, wo diese Schneeballschlacht war und er macht eine Eisskulptur, wo er das Bild von ihrem Gesicht aus dem Eis herausschlägt und das ist ganz wunderschön und dann sagt sie, das ist wunderschön, das ist ganz fantastisch, sagt er, ja, ich habe irgendwie dein Gesicht jetzt so lange gesehen und so und ich kenne jeden Detail davon und dann merkt man wirklich, er liebt jetzt diese Frau wirklich. Er hat verstanden, worum es geht. Also es geht nicht um ihn, sondern er hat wirklich verstanden, dass es darum geht, das Gute, also das Schöne in einem anderen Menschen zu sehen und den anderen Menschen hochzuhalten. Und das Lustige ist dann, er wird aus der Zeitschleife entlassen. Was dann passiert ist, er wacht am nächsten Morgen in den Armen von Rita auf. Es ist der 3.2. und das ist der erste Tag in seinem neuen Leben. Und diese Liebe, diese echte Liebe, die ihn durch seine Erfahrungen hindurch innerlich verwandelt hat, war der Ausweg aus dem Gefängnis. Und da sind wir jetzt wirklich bei einer wahren christlichen Botschaft. Denn wie wir in der letzten Predigtreihe gehört haben, wir hatten ja die Predigtreihe Glaube, Liebe, Hoffnung aus dem Korintherbrief. Wir haben da gehört, die Liebe, und zwar die von Gott gewirkte wahre Liebe, die bleibt immer, die bleibt auch nach unserem Tod und befreit uns. Das sind die beiden Bilder. Einmal, wie er morgens aufwacht und sein Glück noch gar nicht fassen kann und der Wecker steht auf 6:01 und es wird nicht Sonny und Cher gespielt, sondern... Doch, es wird Sonny und Cher gespielt, aber die sagen dann was anderes. Wird noch ein bisschen spannend gemacht. Phil erlebt heute, der 3.2., man hätte eigentlich letzte Woche predigen müssen, hätte es genau zeitlich gepasst, ne? Über diesen Film. Das ist der erste Tag vom Rest seines Lebens, der erste richtige Tag. Er ist aus dieser Zeitschleife aufgebrochen. Und der Film zeigt uns auf, es ist wichtig, die Prioritäten, also die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben zu entdecken und diese dann auch in das Zentrum meines Lebens zu stellen. Und dann passiert das eigentlich, was er sich gewünscht hat, nämlich Erlösung. Erlösung aus diesem Trott, aus diesem saublöden Alltag. Und das ist eigentlich für alle, die das verstanden haben, auch im christlichen Sinne, ein Grund zum Jubeln. Ich habe so einen jubelnden Mann gefunden, der die Arme hochreckt, der natürliche Hintergrund wäre Jubel. Aber wir haben jetzt ein Problem. Alles gut und schön mit dem Erkennen der Wahrheit, wo Phil da hingekommen ist und der Suche nach den richtigen Prioritäten, irgendwann mal zu verstanden zu haben, ich muss in meinem Leben vielleicht ein bisschen sortieren, was ich mache und den Konsequenzen dann für die Art und für die Haltung, wie ich lebe. Aber wie finde ich denn meine Prioritäten? Was sind denn meine Prioritäten, wo es sich lohnt, dafür zu leben? Und wir, wie wir jetzt heute hier im Kinosaal sitzen, haben ja gegenüber Phil eine große Schwierigkeit. Wir haben nicht die Chance, jeden Tag in Ewigkeit neu zu üben. Das ist ja ein bisschen das Reizvolle an dieser Geschichte, ne? Was dann so, wenn man darüber nachdenkt, die eigentlich diese Perspektive ganz schön machen würde, wenn das so, ja, ich habe nichts zu befürchten und ich kann das machen und eines Tages werde ich dann halt befreit. Denn wir Christen glauben nämlich ja, dass wir nur ein Leben haben. Also ein Leben, was mit unserer Geburt beginnt und ein Leben, was auf dieser Erde hier mit unserem Tod endet und nicht ein Leben, was sich immer wieder erneuert, wo man immer jeden Tag neu aufwacht muss. Deswegen ist der Film vielleicht auch teilweise bei fernöstlichen Religionen gar nicht so unbeliebt, weil der auch so ein Bild für Reinkarnation sein könnte. Und daran glauben wir Christen aber nicht. Also Reinkarnation wird ja bedeuten, ich komme nochmal, ich werde nochmal wiedergeboren, ich komme in einer neuen Gestalt nochmal neu wieder. Und das ist keine christliche Lehre. Und die Bibel sagt also einmal nämlich, dass es nur ein Leben auf der Erde gibt, steht beispielsweise im Hebräerbrief im 9. Kapitel, Vers 27. Zitiere ich mal, kommt es nicht hinten. Jeder von uns, jeder Mensch, na doch, kommt doch hinten, sorry, das war zwar drauf, das andere kommt nicht. Jeder von uns, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. So ist auch Christus ein einziges Mal gestorben, um viele von ihren Sünden zu erlösen. Also klare Aussage, einmal sterben und danach kommt die Geschichte. Und wir haben dann schon viel Zeit zum Üben. denn immerhin leben wir so circa 70, 80 Jahre im Durchschnitt, aber das beschränkt sich auf ein Leben. Und in diesem einen Leben sind gemachte Fehler und vertane Chancen zudem, anders in dem Film, solche, die dann Konsequenzen haben bei uns. Und deswegen ist für uns umso wichtiger, einmal erkannt, was wirklich wichtig ist, wäre also alles andere, was wir als unwichtig und als nichtig oder als sekundär erkennen, vertane Zeit, und zwar endgültig vertane Zeit. Also wird die Wichtigkeit schon deutlich. Aber wird das nun in meinem Leben praktisch? Wie soll ich denn nun die Prioritäten erkennen? Woher soll ich den Maßstab nehmen? Und woher weiß ich, dass es auch wirklich richtig ist, was ich glaube und was ich tue? Jetzt komme ich zum letzten Teil der Predigt, der da überschrieben ist mit den Worten Prioritäten erkennen und pflegen. Und ich habe ein paar praktische Dinge zusammengestellt. Es sind insgesamt 5 Punkte, die euch helfen können, eure Prioritäten rauszufinden. Ich habe den ersten Punkt überschrieben mit tägliches Bibellesen hilft. Das ist vielleicht für einige von euch ein bisschen befremdlich, aber ich sage mal Folgendes, die Bibel, dieses 2000 Jahre alte Buch, was ja auch hier vorne auf dem Plateau drauf liegt, die Bibel ist ein guter Ort, um in Erfahrung zu bringen, was aus Gottes Sicht wichtig ist. Das kann man erstmal ganz einfach rauskriegen, ohne die ganze Bibel zu lesen und nur einen einzigen Bibelvers sich raussuchen. Den habe ich nochmal rausgesucht und habe vor ein paar Wochen auch schon meine anderen Predigt schon mal zitiert. Der steht im Matthäus-Evangelium im 22. Kapitel, Vers 36 bis 40. Da wird ganz einfach auf den Punkt gebracht, um was es eigentlich geht. Da steht, Herr, wird Jesus gefragt, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete diesem Fragesteller, liebe Gott, den Herrn von ganzem Herzen, aus ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen, so wie du dich selber liebst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Punkt. Für Juristen ist das eine ganz erschreckende Vorschrift, weil sie so einfach ist. Juristen leben davon, dass sie komplizierte Vorschriften auslegen. Diese Vorschrift ist ganz einfach und für jeden zu verstehen, für jedes Mütterchen im Kaukasus und für jeden Universitätsprofessor in den Vereinigten Staaten. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Muss man auch erstmal selber tun, sich selber lieben, nicht wie Phil, wenn man sich selber schon nicht leiden kann, dann ist das ein Problem, seinen Nächsten zu lieben, auch das muss man lernen. Aber das sind die beiden ganz einfachen Sachen und alles andere, so töten, Ehebruch, klauen oder sowas, ergibt sich ganz automatisch daraus, wenn ich meinen Nächsten liebe, dann wird das nicht so mein erstrebtes Ziel sein, so zu leben. Das wäre der erste Einstieg. Vielleicht zu verstehen, um was es in der Bibel geht. Aber die Bibel ist mehr als eine Ansammlung von Weisheiten. Da stehen auch viele weise Dinge drin, wenn man sich alle möglichen Bücher des Neuen Testamentes oder die Sprüche oder das Buch Prediger durchliest, da wird man viele weise Worte finden. Aber die Bibel ist noch was ganz anderes. Und deswegen möchte ich die euch heute Morgen nochmal ganz besonders ans Herz legen, für all die Leute, die dieses Ding nicht so als regelmäßige Lektüre haben, sondern sich lieber mit anderen Dingen vergnügen. Die Bibel ist ein Ort, wo man Gott begegnen kann. Und wo Gott durch gedruckte und gesprochene Wörter, jetzt sage ich mal wieder eine steile Sache, zu mir spricht. Und das ist eine steile Behauptung, die ist aber zum einen eine Selbstaussage der Bibel, die man an zahlreichen Stellen da belegen kann, und zum anderen auch eine Erfahrung, das ist ja viel wichtiger, von Christen, die Jahrtausende mit diesem erstaunlichen Buch gemacht haben. Und wir Christen glauben nicht an dieses Buch, sondern wir glauben an Jesus Christus, dass der eigentlich die entscheidende Figur ist und unser entscheidender Ansprechpartner ist. Aber das Buch ist, ich würde das mal sagen, vielleicht ein Vergleich ist, das Buch ist eine Trainingshalle. Und das ist eine Trainingshalle, in der man dem Trainer persönlich begegnen kann. Also für all die Leute, die das noch nicht so persönlich erfahren haben, schnappt euch mal dieses Ding in vielfältige Ausführungen zu erwerben, auch draußen bei uns auf dem Büchertisch, und beschäftigt euch mal wirklich damit. Zweiter wichtiger Punkt, um Prioritäten zu erkennen. Das ist mehr die theoretische Basis, um Prioritäten zu erkennen. Die praktische in meinem Alltag ist, schafft euch, jetzt werde ich mal ein bisschen pathetisch, schafft euch eine Oase der Stille in eurem Alltag. Meine Empfehlung. Denn die Wahrheit hört sich schlecht, wenn zu viel auf mich einstürmt. Und das tut sie in der Regel. Allerlei Mediensachen und so weiter. Man ist daher gut beraten, wenn man in seinem Alltag feste Zeiten wirklicher Stille einbaut. Und wie das jetzt genau geschieht, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Methoden, wie man das macht, das ist eine Geschmacksfrage. Aber sollte meinem Leben ungestörte Zeiten mit Gott geben, und das ist interessanterweise ein relativ häufiger Schwachpunkt, auch bei vielen älteren, erfahrenen Christen. Das ist immer eine Geschichte, die man gerne so ein bisschen zusammendrängt. Man macht lieber was und redet lieber mit Leuten und tut irgendwas, aber ruhig zu werden, ist manchmal ein bisschen unbequem. Vielleicht auch unbequem, weil in der Stille eben das zu mir gesagt wird, worauf es ankommt. Der dritte Punkt ist, jetzt mal ganz profan, prüf dich einfach mal selbst. Setz dich vielleicht mal irgendwo hin hol dir mal ganz altmodischen Bleistift und ein Stück Papier raus und notier mal auf, womit du deine Zeit verbringst, was dir wichtig ist. Und dann guck dir das mal an auf den Zettel und überleg mal, ob sich dein Leben gut anfühlt. Bist du zufrieden mit deinem Leben? Hast du Frieden im Herzen? Und denkst du, dass Gott das gut findet, was du aus deinem Leben machst? Den letzten Punkt würde ich nicht missverstehen. Ich sehe Gott nicht als jemand, der so wie so ein Hausmeister sagt, Kinder den Rasen nicht betreten, sondern denkt vielleicht mal mehr von der Warte, wenn ihr euren Eltern irgendwas erzählen würdet und ihr wisst, eure Eltern meinen es gut mit euch, die wollen das Beste von euch, die wollen, dass ihr eine gute Ausbildung macht und dass es euch gut geht und dass ihr gesund seid und ihr erzählt denen irgendwas aus eurem Leben und was würdet ihr denken, wenn ihr es den Eltern nicht erzählt, aber ihr habt es im Kopf, was würdet ihr denken, was diese Geschichte bei euren Eltern auslösen würde? Seht es vielleicht mal so. Stellt euch das mal mit Gott vor. Der vierte Punkt ist, wenn du diesen Punkt der Analyse mal durchgeführt hast, dann frag einfach Gott mal. Das nennt man Beten. Setz dich hin, sag ihm das, was dir auf dem Herzen liegt und frag ihn einfach und warte auf eine Antwort. Vielleicht durch die Bibel, vielleicht durch die Stille, vielleicht dadurch, dass du mit anderen Leuten redest und Antworten darauf bekommst. Aber frag erstmal, bevor du Antworten erwartest, frag Gott erstmal. So, jetzt komme ich nochmal zum ganz wichtigen Punkt, das ist dann auch der Abschluss heute. Wir sind nämlich in einer Zeit, in der viele Leute fasten. Wir sind in der Fastenzeit, Aschermittwoch ist letzte Woche gewesen. Und Fasten ist eine ganz fantastische Chance, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Und jetzt nochmal so zur Erklärung, manche von euch ist vielleicht Fasten gar nicht so ein Begriff, also Fasten ist, wenn man es mal so definieren würde, ein zeitweiser Verzicht auf Nahrung. Das könnte aber übertragen auch mal vielleicht ein Verzicht auf bestimmte Genussmittel oder auf bestimmte Verhaltensweisen in meinem Leben sein. Zum Beispiel mal eine Zeit lang keine Süßigkeiten zu essen, nicht zu rauchen oder irgendwas, was ich dann doch vielleicht sonst regelmäßig tun würde. Und zu Zeiten der Bibel, Zeiten des Neuen Testaments, war Fasten etwas ganz Normales. Und Jesus sagt das an einer Stelle auch mal so, da geht es irgendwie gar nicht darum, ob man fastet, sondern da geht es nur darum, wie man fasten soll. Jesus sagt an einer Stelle, die kommt jetzt eben nicht, sondern die lese ich euch nur vor, in der Bergpredigt, Matthäus 5, Verse 16 bis 18, fastet nicht wie die Heuchler, sie setzen eine wehleidige Miene auf, damit jeder merkt, was ihnen der Glaube wert ist. Das ist dann auch der einzige Lohn, den sie je bekommen werden. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Dein Vater, der jedes Geheimnis kennt, wird dich belohnen. So sagt Jesus zum Fasten, er sagt also ein bisschen, macht das nicht so äußerlich, sondern macht es für euch und macht es vor Gott. Und trotzdem geht es beim Fasten, das will ich nochmal betonen, nicht darum, es ist nicht das Fasten selbst, sondern das Ziel ist eigentlich, das Unwichtige wegzubekommen und das Wichtige zu sehen und zu hören. Und nicht das Fasten selbst hilft dann dabei, wenn man jetzt so denkt, ach schön, Fasten ist mal eine ganz gute Idee, ist eine spirituelle Übung. Nicht das Fasten selber wird euch als solches irgendwie zu Gott bringen. Es hilft aber vielleicht, den Blick auf Gott frei zu bekommen. Gibt es eine Bibelstelle bei dem Propheten Jesaja im 58. Kapitel. Die ist ein bisschen länger, aber schnell vorgelesen. Die Verse 1 bis 12, die lese ich mal für euch vor und ihr könnt es auch mitlesen. Da sagt der Prophet Jesaja zum Fasten, rufe getrost, halte nicht an dich. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich, also das Volk Israel, und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, sagt jetzt Gott in der Stelle, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt, wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und ein Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat, und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen können. Das ist eine hochinteressante Stelle, die sich vielleicht beim ersten Lesen oder mitlesen oder mitanhören, wenn man sie nicht so selber vor sich liegen hat, so anhört, als ob uns Gott irgendwie für gute Taten doch irgendwie belohnen möchte. Aber wenn wir uns diese Stelle genauer ansehen, und ich lade euch an, das vielleicht mal zu Hause zu tun, mal dieses Buch Jesaja mal an dieser Stelle aufzublättern und das mal selber nochmal nachzulesen, dann werdet ihr feststellen, dass es beim genaueren Hinsehen eigentlich gar nicht darum geht, sondern es geht um Beziehungen. Die Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu Gott, die wir haben oder die wir vielleicht noch gar nicht so richtig haben, halt, die ist nämlich ganz oft durch unsere Selbstsucht und durch unsere Ich-Zentriertheit genauso blockiert, wie das da bei einem Phil Connors in diesem Film der Fall ist. Gott ist immer da. Also bei Gott ist es jetzt nicht so, dass der sich da zurückziehen würde, aber ich kann oder will ihn vielleicht nicht sehen, da ich voll und ganz mit mir selbst beschäftigt bin. Mit all den Sachen, die auch der Phil Connors da macht, wo er denkt, es gibt ja keinerlei Probleme halt, wenn man einfach alles ausprobiert. Und das Geheimnis, was der Phil Connors hier in dem Film erlebt, ist eigentlich gar keins, denn in der Bibel ist eindeutig nachzulesen und viele weise Menschen haben das erlebt, die Hinwendung zu Gott und zu den Mitmenschen, also genau diese beiden Dinge, die Jesus als die wichtigsten Gebote sagt, die setzen frei. Solange ich mal in meinem eigenen Saft schmore, bereite ich eigentlich einen Höllenbraten zu. Ein Mensch, der nur auf sich fixiert ist und damit am Lebensziel, nämlich der Gemeinschaft mit Gott und anderen Menschen, mit Karo vorbeirauscht, der verpasst sein Leben. Und Gott fängt an dieser Stelle bei Jesaja an, dass die Menschen sogar für das Fasten von Gott eine Gegenleistung verlangen. Die denken eigentlich, wenn wir toll fasten und wenn wir es noch ganz besonders pathetisch machen, dann muss Gott doch an die Knie gehen und uns eigentlich anhören halt. Ne? Und der Schlüssel eigentlich zum Leben ist wie bei Phil Connors die wahre Liebe, die sich bei ihm in dieser Tat gezeigt hat. Aber nicht die Tat ist das Entscheidende, sondern der Punkt ist derjenige, bei Phil Connors und bei uns, wo die Liebe in unserem Herzen wirklich Liebe wird. Wirklich echt ist. Und wir haben ja in unserer letzten Predigtreihe gehört, es bleiben genau diese drei Dinge über: Glaube, Hoffnung und Liebe. Und Fasten, unser letzter Punkt, ist da ja ein Weg, gewisse Dinge, diese Dinge, die uns in unserer Ego-Zentriertheit festigen, mal ein bisschen zur Seite zu räumen, das zu erkennen, aber das ist nicht das Ziel. Ist aber ein guter Weg und deswegen möchte ich es einfach eigentlich wirklich auch zum Anlass nehmen, das euch nochmal ganz besonders nochmal ans Herz zu legen, halt in den kommenden Wochen vielleicht einfach mit vielen Christen mal gemeinsam in einer Form, die euch zusagt, die euch selber bestimmt, mal Verzicht zu üben in einer bestimmten Art und Weise. Und dabei aber, und das wünsche ich euch, das ist eigentlich das Ziel, warum ich das eigentlich heute so fokussiert habe, halt, euch dabei wirklich die beiden wichtigsten Dinge vor Augen zu halten, nämlich eure persönliche Beziehung zu Jesus und zu euren Mitmenschen, zu den Leuten, die um euch herum sind. Also nutzt vielleicht mal das Fasten, um Dinge aus dem Blick zu bekommen und die zentralen Dinge reinzubekommen und verkrampft euch dabei nicht in irgendwelche Fastengebräuche oder in irgendwelche Zwänge, sondern konzentriert euch darauf, das zu machen, um Gott besser kennenzulernen und um vielleicht die Zeit auch mal ganz bewusst zu nutzen und um mal auf die Leute zu schauen, die in eurer näheren Umgebung sind und euch dem mal ganz besonders zuzuwenden. Dann werdet ihr das gleiche erleben, wie der Phil Connors das erlebt hat und wie viele andere Leute das auch erlebt haben.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.